Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey Leute, so schön euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Hey, come on, wir sind eine Kirche und wir treffen uns in Erlangen, im Kreuz und Quer, auch in Ansbach im Kino, hier in Nürnberg und bald auch in Schwabach. Und ganz viele Leute sind auch online mit dabei. Hey, wie wär's, wenn wir uns einen gegenseitig nochmal einen riesen Applaus geben? Hey, so schön, dass ihr da seid. Oh, ich freue mich so sehr. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet Jesus ist. Und wir haben die letzten Wochen diesen Satz immer wieder gefüllt. Wir haben gesagt, Jesus ist, er ist der Gekreuzigte, Jesus ist auferstanden, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Und diese Woche reden wir darüber, Jesus ist der Wiederkommende. Er ist der Wiederkommende, Jesus kommt wieder. Und wir starten dann nächste Woche durch mit einer neuen Predigtserie, da freue ich mich auch schon drauf. Love Stories, come on. Wir reden über Single sein, über das Verlobtsein, über Ehe, also ist für jeden was dabei, no worries. Aber die Bibel hat so viel dazu zu sagen und wir wollen so ein bisschen die Frühlingsgefühle aufgreifen und sagen, okay, lass uns darüber reden, was sagt die Bibel dazu über Beziehung und ich glaube, das wird eine richtig starke Zeit, also kommt gerne, bringt Freunde mit. Ab nächste Woche Love Stories und heute wollen wir diese Predigtserie abschließen. Jesus ist der Wiederkommende. Jesus ist der Wiederkommende. Hey, wie würdest du reagieren, wenn du heute so eine WhatsApp oder eine Nachricht bekommen würdest, die lautet, Jesus kommt morgen wieder? Ja, mit einem himmlischen Absender, ja, vielleicht von Jesus persönlich, keine Ahnung. Wie würdest du reagieren, ja, vielleicht so alle unter 25 würden die Nachricht bekommen, Jesus kommt morgen wieder, also safe wieder, ja, also ganz, ganz klare Sache, Jesus kommt wieder. Was würde das mit deinem Herzen machen? Ja, würdest du irgendwie kreidebleich anlaufen? Würdest du erstmal in deinem Kalender schauen, ja, und sagen, ey, Jesus, morgen passt mir eigentlich nicht so, ja? Hab noch irgendwie richtig viele To-Dos. Oder denkst du so, ey, Jesus, bitte nicht, ja? Ich wollte nur noch heiraten, Herr. Bitte noch nicht, Herr. Ich hab noch so viel vor. Ich hab noch so viel geplant, Jesus. Oder hättest du irgendwie Angst und Panik, ja? Oder würdest du so eine freudige Erwartung haben und sagen, ja, oh, na, einfach die Hände in den Himmel reißen und sagen, yes, Jesus, komm, ich hab dich eh schon erwartet, Jesus. Wie würdest du antworten? Wie wäre so deine Reaktion, deine Emotion auf diese Nachricht? Jesus kommt morgen wieder. Nun, vielleicht denkst du auch, naja, Konsti, also lass mal die Kirche im Dorf, das sagen Christen ja schon seit Jahrhunderten, dass Jesus bald kommt. Ja, bald, ja, seit 2000 Jahren kommt er bald. Wann kommt er denn jetzt? Schaut mal, ich habe euch mal ein Buchcover mitgebracht von einem Buch von 1988. Da hat jemand, der Autor, das Buch rausgebracht, 88 Gründe, warum Jesus 1988 wiederkommt. Als Jesus denn 88 nicht wiederkam, hat er 1989 ein Buch rausgemacht, 89 Gründe, warum Jesus 1989 wiederkommen wird. Und als das auch nicht passiert, hat er 1994 ein Buch rausgebracht, warum die ganze Welt an einem Atomkrieg 1994 untergehen wird. Was auch nicht passiert ist, Halleluja, wir sind alle noch da, ja, preist den Herrn. Aber vielleicht bist du auch so ein bisschen abgeloschen innerlich, ja, und denkst dir so, oh, sagen schon irgendwie so viele Leute, dass Jesus wiederkommt. Und du denkst da gar nicht mehr drüber nach. Und es ist so irgendwie so ein Thema, du beschäftigst dich auch nicht viel damit. Nun, ich möchte sagen, dein Pastor hat sich damit beschäftigt, Halleluja. Ich habe gerade auch die letzten Wochen einiges darüber recherchiert. Und ich war echt überwältigt davon, wie oft das Neue Testament über die Wiederkunft Jesu redet. Schau mal, es gibt allein im Neuen Testament 318 Verse, die explizit über die Wiederkunft Jesu reden. 318 Verse, okay, das ist fast jeder 30. Vers im Neuen Testament redet über die Wiederkunft Jesu. Ey, das sollte irgendwas mit uns machen, das ist kein Randthema. Und dann lesen wir, wenn du dich ein bisschen mit der systematischen Theologie beschäftigst, dass das größte Thema im Neuen Testament ist auf jeden Fall die Wiedergeburt, es ist Gottes Heilsplan, es ist alles rund um Errettung und Erlösung Und das zweithäufigste Thema ist die Wiederkunft Jesu. Das zweithäufigste Thema im Neuen Testament. Kein Thema wird ansonsten so häufig und so ausführlich behandelt. Und ich frage mich so, hey, warum? Warum spricht Gott so oft davon? Warum lesen wir so viel darüber im Neuen Testament? Und ich glaube, die Antwort ist einfach, aber auch herausfordernd, wie so oft. Gott möchte, dass wir mit einer freudigen Erwartung leben auf sein Wiederkommen. Also Gott möchte, dass du und ich, dass wir so leben, als würde Jesus jederzeit wiederkommen. Jesus möchte, dass wir mit dieser Erwartung leben, nicht in Angst, nicht in Panik, nicht in Hamstereinkäufen, nicht in irgendwie, aber auch nicht in einer Gleichgültigkeit oder in einer Ignoranz, sondern die freudige Erwartung der Wiederkunft Jesu, es macht was mit uns. Es erneuert unseren Glauben, es richtet unseren Fokus immer wieder aus auf Jesus, es bewirkt, dass wir heiliger leben und es macht etwas mit unserem Lifestyle, weil wir merken und uns immer wieder fragen, okay, wenn Jesus wiederkommt und er könnte jederzeit wiederkommen, wofür lohnt es sich wirklich zu leben? Und all diese Dinge sollten uns beschäftigen. Und ich meine, denk mal über das erste Kommen Jesu nach. Als Jesus das erste Mal kam, hat es kaum jemand erwartet. Und ich glaube, ehrlich gesagt, unter uns Pastorentöchtern, auch bei seinem zweiten Kommen wird es ähnlich sein. Okay, Jesus, wer hätte gedacht, dass Jesus, geboren in einem Stall, den Hirten verkündigt wurde, und dann da irgendwie die Weisen aus dem Morgenland kamen und das war alles so abgefahren, ja, der Himmelskorn. Wer hätte gedacht, dass das so passiert? Niemand. Genauso wird es bei seinem zweiten Kommen auch sein. Keiner wird es gedenken, also es gibt kein Schema F, ja, es gibt nicht, du kannst dir deine Theologie nicht so zurechtlegen und sagen, jetzt habe ich den Tag herausgefunden, jetzt habe ich das Jahr herausgefunden, jetzt müsste Jesus kommen. Nein, er kommt, wenn wir es am allerwenigsten erwarten. Und ich find's interessant, die Menschen seiner Zeit, wir haben die Menschen zur Zeit Jesu über sein erstes Kommen nachgedacht und reagiert. Und die ehrliche Antwort ist ernüchternd. Gerade die, die es am besten hätten wissen müssen, die Gelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, sie haben ihn völlig verpasst. Okay, die kannten die Tora auswendig, die kannten große Teile des Alten Testaments auswendig, die Propheten auswendig und doch haben sie den Messias nicht erkannt und nicht gesehen. Warum? Hey, weil Jesus anders handelt, weil Gott anders handelt, als wir denken. Und wir sehen das ganz klar in der Schrift immer wieder, sie waren auch so stolz und sie dachten, hey, Gott müsste so handeln und deshalb konnten sie nicht mehr sehen, wie er tatsächlich handelte. Und sie waren verblendet und sie waren nicht offen gegenüber dem, was Gott tun möchte. Aber es gab auch Ausnahmen. Es gab auch Menschen bei dem ersten Kommen Jesu, die in einer freudigen Erwartung lebten. Zwei Leute, die mir auffallen, beide Namen finden sich in Lukas 2. Der erste Mann ist Simeon und das zweite ist eine Frau, die hieß Hanna. Vielleicht kennst du sie, beide waren hochbetagt. Aber sie hielten Ausschau nach dem Retter Israels. Sie hielten Ausschau nach dem Messias. Simeon wird beschrieben als ein heiliger, ehrfürchtiger Mann und er erwartete aktiv die Erfüllung von Gottes Verheißung. Und Hanna war eine alte Prophetin. Sie diente Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und als sie das Jesuskind sah, sagt die Bibel, da erkannte sie ihn als den künftigen Erlöser Israels. Als der alte Simeon das Baby Jesus in seinen Armen hielt, ich stell mir Simeon vor, wie er anfing zu weinen und die Bibel sagt, und jetzt kann ich sterben, denn meine Augen haben den Tröster Israels gesehen. Hey, und das sehen wir, eine alte Generation von Menschen, die mit so täglich so einer Erwartung gelebt haben und sagen, Gott, du hast gesagt, du wirst den Tröster Israels schicken. Und dann kam Jesus und ihre Herzen waren vorbereitet. Ihre Herzen waren vorbereitet. Und ich frage mich ganz ehrlich auch selber, die eine Gruppe war völlig blind und hat ihn nicht erkannt. Und dann gab es eine kleine Gruppe, sie hat Jesus erwartet. Und ich frage mich, in welcher Gruppe wärst du? In welcher Gruppe wäre ich? bei den Pharisäern, die so viel wussten, aber nichts begriffen haben, oder aber bei Simeon und Hanna, die wirklich vorbereitet waren und belohnt wurden, weil sie Jesus sehen durften. Herr, das soll was mit unseren Herzen machen. Und die Frage führt uns direkt zu unserem Text. Lukas 12, Vers 35, wenn du deine Bibel dabei hast. Im Neuen Testament, Matthäus, Markus und dann kommt das Lukas-Evangelium. Und wir lesen hier mal eine Stelle über die Wiederkunft Jesu. Und schau dir das mal an. Dort sagt Jesus, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lampen brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Sag mal, erwarten. Wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Jawohl. Vers 40, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das ist genau, was ich meinte, Vers 40. Und nochmal eine Parallelstelle, Offenbarung 22, Vers 12, das letzte Kapitel der Bibel, so schließt das Wort Gottes ab. Siehe, ich komme bald. Halleluja. Sag mal bald. Siehe, behold, siehe, ich komme bald, um meinen Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Hey, das ist der Hammer. Und ich möchte drei Dinge rausnehmen, die du und ich tun können, eine Herzenshaltung herausnehmen aus diesem Text Lukas 12. Und wir wollen damit gemeinsam einfach darüber reden, was bedeutet es, sich auf das Wiederkommen Jesu vorzubereiten. Das erste ist, Jesus kommt wieder, lebe in Erwartung. Als erstes, womit ich mit uns reden möchte, ist diese Erwartung. Lukas 12, Vers 36, und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Die ihren Herrn erwarten. Wenn wir die Bibel lesen, auch die Apostelgeschichte, die Briefe des Paulus, da sehen wir immer wieder diese Naherwartung, dass die ersten Christen, sie lebten mit dieser Erwartung, Jesus kommt bald. Hey, viele von ihnen haben Jesus gesehen, haben Jesus erlebt, sie haben die Himmelfahrt erlebt und trotzdem lebten sie schon mit dieser Erwartung, Jesus kommt wieder, Jesus kommt bald. Hebräer 9, Vers 28, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Also hier geht's um das erste Kommen Jesu. Und jetzt über das zweite Kommen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig, sag mal sehnsüchtig, hey, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Hey, das ist dieser Punkt, eine Sehnsucht in unserem Herzen. Jesus, komm wieder. Hey, und diese Veränderung, diese Erwartung, sie verändert uns. Diese Veränderung, sie findet statt in unserem Herzen, während wir auf Jesus schauen. Schau mal, ich möchte euch mal ein Bild geben aus meinem eigenen Leben. Schau mal, es ist meine herrliche Frau Judy. Hey, das war ein Foto, da waren wir beide verlobt. Halleluja. Und als ich verlobt war mit meiner Frau, ich sag euch, ich hab Tag ein, Tag aus. Ein Tag fühlte sich an wie Wochen. Ein Tag fühlte sich an wie Monate. Ich gesagt habe, Herr, ich freue mich so sehr auf den Tag unserer Hochzeit. Ich kann es kaum abwarten, mit dieser Frau endlich zusammen zu sein, mit ihr zusammen zu wohnen, mit ihr zusammen zu leben, mit ihr zusammen eine Familie zu gründen. Einfach mein Leben mit dieser Frau zu teilen, mein Leben lang mit ihr zusammen zu sein. Und ich sag euch Leute, ich war so beflügelt. Mein Herz war so, boah, Scheuklappen runter. Ich habe nur sie gesehen. Ich habe nur abgewartet. Hey, wann kommt endlich dieser Tag, wenn wir heiraten? Come on, ja, dieses, ey, kennst du dieses, boah, du bist so überschwänglich, einfach völlig hin und weg und verliebt und all das. Und das ist schon Teaser für nächste Woche. Aber hey, boah, Jesus. Hey, und weißt du was? Ich frage mich manchmal so, weißt du, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel sagt, dass wir die Gemeinde, wir sind die Braut Jesu. Hey, wir sind in diesem Zustand der Verlobung. Ey, und weißt du, und wir sollten so sehr auf unseren Bräutigam Jesus, wir sollten wie wirklich so zwei Verlobte sein, die innerlich sagen, Jesus, ich kann es kaum abwarten, Jesus, mit dir zusammen zu sein, Jesus. In Ewigkeit mit dir zusammen zu sein, Jesus. Jesus, wenn du kommst und wir dir entgegen, Jesus, und wir uns in der Luft, wo wir uns treffen, deine Braut, deine Gemeinde mit dem Bräutigam, ein riesiges Festmahl. Jesus, ich sehne mich nach dir, nach deiner Gegenwart, Jesus. Der Himmel ist Himmel, weil du da bist, Jesus. Deine Herrlichkeit, deine Schönheit, Jesus. Es wird kein Leid mehr sein. Du wirst jede Träne wegwischen. Es wird keine Krankheit mehr geben. Es wird keine Angst mehr geben. Es wird keine Verzweiflung mehr geben. Jesus, nur mit dir will ich sein. Ey, und Leute, das, boah, wo ich so sage, Jesus, dieses Verliebtsein von zwei Menschen, die kurz davor sind zu heiraten und es kaum abwarten können. Das, Church, sollte unsere Erwartung sein, wenn wir auf Jesus schauen und auf ihn warten. Das sollte unsere Erwartung sein. Unser Bräutigam Jesus. Hey, ihr lieben Männer, wir müssen das, wir sind die Braut. Get over it, so ist es eigentlich, ja. Also, deswegen sind die Frauen, werden auch oft Söhne genannt im Neuen Testament, ja. Ist so der Ausgleich, aber hey, wow, wir die Braut, er unser Bräutigam und Jesus, wir erwarten dich. Das Zweite ist, Jesus kommt bald wieder. Sei geistlich wach. Seid geistlich wach. Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald. Dieses Wort bald finde ich so stark, weil was bedeutet dieses Wort bald? Siehe, ich komme. Ja, ja, Jesus kommt. Ich möchte es dir sagen, ob du mich zuhörst, ob du es glaubst oder nicht. Jesus kommt. Das ist so sicher wie die Erdanziehungskraft. Es ist so sicher. Ich, Brief und Siegel, ich verspreche dir, Jesus kommt. Jesus wird kommen. Ob du es magst oder nicht, ob du es glaubst oder nicht, es wird passieren. Jesus kommt wieder. Aber er kommt bald. Nun, seitdem er das gesagt hat, sind ja auch schon 2000 Jahre vergangen, ja? Seit seiner Himmelfahrt. Aber die Bibel macht klar, Gottes Zeitrechnung läuft anders als unsere. Zum Beispiel 2. Petrus 3,8 heißt es, für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und dann merken wir, warte mal, Gottes Kalkulationen sind anders als unsere Kalkulationen. Aus der Ewigkeitsperspektive sind 2 Jahrtausende für Gott wie 2 Tage. Also für Gott ist dieses bald immer noch hochaktuell. Okay, das will ich schon mal sagen. Er lügt nicht, wenn er das sagt. Oder er rechnet falsch, wenn er das sagt, sondern Gott steht zu seinem Wort. Und wenn Jesus bald sagt, dann meint er es auch so, nur in seinem Zeitmaßstab. Das ist ganz entscheidend. Ich werde da gleich mal drüber reden, was das mit uns macht. Gott möchte, dass jede Generation, und zwar jede Generation, mit der inneren Haltung lebt, Jesus jederzeit zu erwarten. Jederzeit. Jesus kann heute kommen. Jesus kann morgen kommen. Ist mir auch egal, was deine Theologie ist, ob du Prämillennialist bist, Postmillennialist bist, Pre-Trap, Post-Trap, alles, was es da draußen gibt, ist völlig egal. Jesus kann jederzeit kommen. Weißt du, das ist so wie früher, ich habe 3 Geschwister, wenn meine Eltern gesagt haben, sie kommen um 22 Uhr nach Hause, war das was anderes, als wenn sie gesagt haben, sie kommen dann schon, irgendwann. Die kommen bald. Ja, was ist der Unterschied? Wenn wir wussten, dass unsere Eltern um 22 Uhr nach Hause kommen, hätte haben wir bis 21.45 Uhr abgehaust wie die letzten Penner, Leute. Wir haben die Bude auseinandergenommen, wir haben Eskalation, Party, und um 21.45 Uhr wurde das Haus aufgeräumt, so schnell, das kannst du gar nicht glauben, ja. Und danach kamen die nach Hause und dann saßen wir lammfromm auf der Couch, als wäre nichts gewesen. Aber wenn unsere Eltern gesagt haben, ja, wir kommen irgendwann, ja, dann war immer so ein Grundpegel der Ordnung. Einfach so ein Ding, wo wir wussten, wir können nicht so abhausen, weil die können jederzeit kommen. Ich weiß es nicht, wann sie kommen, aber sie werden kommen. Also wir können nicht so krass abhausen, nur ein bisschen abhausen. Es muss noch halbwegs alles ordentlich sein. Warum sagt Jesus bald? Weil er möchte, dass dein Lebenshaus aufgeräumt ist. Weil er möchte, dass du in Reinheit und in Heiligkeit lebst. Weil er möchte, dass du jeden Tag seine Wiederkunft erwartest, weil es etwas mit dir macht. Es macht etwas mit der Art und Weise, wie du lebst, wie du ihm nachfolgst. Und es bedeutet, geistlich wach zu sein. In Lukas 12, Vers 35 steht, eure Lenden sollen umgürtet sein. Wisst ihr, damals haben die Leute so Gewänder getragen, die gingen bis zum Boden. Und wenn sie dann aufgestanden sind und das Haus verlassen haben, haben sie um die Gewänder haben sie Gürtel gemacht und haben das hochgezogen und gegürtet und waren deswegen unterwegs. Sie gingen los, Aufbruch, einsatzbereit, unterwegs. Und wenn Jesus sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein in dieser Endzeit, vor dem Wiederkommen Jesu bedeutet, hey, allzeit bereit. Es bedeutet Dienstbarkeit. Es bedeutet zu sagen, ich will keine Zuschauer, sondern bevor ich wiederkomme, was ich möchte, sagt Jesus, sind Leute, die wirklich am Werk sind, die in einer freudigen Erwartung mir dienen. Ja, man könnte auch übersetzen, krempelt die Ärmel hoch und packt mit an. Und das ist so entscheidend, Leute, weil genau diese Haltung sollen wir während einer Wartezeit auf das Kommen Jesu haben. Wenn Jesus wiederkommt, bedeutet das nicht, ja Leute, kauft euch irgendwelche Konserven, verkrümelt euch in irgendwelchen Kellern, singt Kumbaya und dann wartet, bis Jesus wiederkommt. Es bedeutet auch nicht, wander aus nach Paraguay in unser christliches Dorf. Sowas kennt die Bibel nicht. Sowas ist auch unbiblisch. Soll ich dir sagen, was biblisch ist? Genau das Gegenteil ist biblisch. Umso näher wir sein Wiederkommen sehen und wahrnehmen, umso mehr lasst uns Menschen retten, lasst uns die Netze weit auswerfen, lasst uns die Ernte einholen und lasst uns alles daran setzen, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Denn so mehr wir über das zweite Kommen Jesu nachdenken, müssen wir auch sagen, viele haben noch nicht einmal gehört, dass er das erste Mal gekommen ist. Attacke, Leute. Es ist einfach so wichtig, dass wir die richtige Herzenshaltung haben, während wir ihn erwarten. Jesus möchte und sucht aktive Nachfolger. Und das ist entscheidend. Schaut mal, in Offenbarung 19 heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen. Und seine Braut, und das ist die Church, das ist die Gemeinde Jesu, global, alle Christen, hat sich vorbereitet. Hey, hast du dich vorbereitet? Haben wir uns vorbereitet? Sie darf sich in strahlend weißen Leinen kleiden, denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Hey, wenn ich mir diesen Vers einmal nur anschaue, dann merkst du vielleicht auch, die Braut, das sind wir. Wir bereiten uns aktiv auf das Kommen Jesu vor. Und Gott schenkt uns ein Gewand. Gott gibt uns ein Gewand. Und die Bibel sagt, das ist unser Heil. Das ist die Tatsache, dass wir errettet sind. Und dieses Gewand ist rein. Es ist rein gewaschen durch das Blut Jesu. Aber zugleich gestalten wir dieses Gewand mit. Also es ist einerseits, es ist Gottes Handeln. Und auch andererseits ist es eine menschliche Verantwortung. Also Gott gibt uns ein Gewand, ja, aber wir gestalten dieses Gewand mit. Und das ist der Hammer, weil hier steht, wir sollen dieses Gewand nehmen und dieses Gewand mitgestalten durch die guten Taten, die wir tun. Man denkt mal darüber nach, das Gewand, was du anhast, es ist geschmückt einerseits mit der Gerechtigkeit Jesu, aber es ist auch geschmückt mit deinen Taten, mit deinen guten Taten, die Frucht, die dein Leben hervorgebracht hat für Jesus. Leute, und dementsprechend wird Gott uns belohnen. Und meine Frage ist an mich selber, auch an dich, hey, bist du am Stoff sammeln? Wie wird dein Gewand ausschauen? Ja, ich habe meinen Prediger sagen hören, der hat gesagt, hey, manche Christen, ich befürchte, hey, die haben so viel Stoff, das reicht gerade mal für einen knappen Bikini. Ja, ey, wie wird dein Gewand ausschauen in alle Ewigkeit? Und ich bin da selber auch so herausgefordert, weil ich mich denke, hey, wir machen es oft so bequem. Und die Frage ist, brennen unsere Herzen, brennen sie noch für die Wiederkunft Jesu? Brennen sie in echter Nächstenliebe für unsere Nachbarn, für unser Umfeld, für unsere Leute? Oder haben wir es uns bequem gemacht? Ist unser Christsein nur noch ich-zentriert, Materialismus? Fokussieren wir uns nur noch auf unsere Probleme, auf unseren Wohlstand, auf die Anhäufung von Dingen? Oder erwarten wir Jesus und leben wir wie ein Kanal seiner Liebe und sagen, Jesus, danke, weil du segnest mich, weil du die Menschen um mich herum liebst. Glückselig der Knecht, schau mal, Lukas 12, 43, glückselig daran ist der Diener, wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass er seine Sache gut gemacht hat. Und einmal zu sagen, Jesus, dafür lebe ich, Jesus, dafür lege ich mein Leben hin. Ich werde eines Tages, Jesus, vor dir stehen. Und ich möchte, dass du sagst, gut gemacht, du guter, treuer Knecht, kehre hinein in die Freude deines Herrn. Einmal diese Erwartung zu haben und zu sagen, ich möchte geistlich wachsam sein. Ja, wir werden nicht durch Werke gerettet, aber deine Errettung erfordert Werke. Das dritte ist, dein Lampenzustand ist gleich dein Herzenszustand. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lampen brennend. Sag mal, brennend. Hey Leute, das ist so ein nices Wort. Eure Lampen brennend, eure Herzen brennend. Was meint Jesus mit den brennenden Lampen? Nun, er meint, ich glaube zuallererst, er meint, lass dein geistliches Licht brennen. Er meint damit unser geistliches Leben, er meint damit unser geistliches Herz. Lebe so, dass dein Glaube, dass das Licht deines Glaubens, dass die Flamme deines Glaubens bis zum Ende hin nicht erlischt. Er redet so und er sagt, hey Leute, wie dieser Dornbusch beim Mose, lass es ein Busch sein, der brennt und brennt und brennt und nicht verbrennt. Es ist, als würde Jesus sagen, es geht nicht darum, wie gut du anfängst, sondern es geht darum, wie gut du aufhörst. Es geht darum zu verstehen, Christsein ist kein Sprint. Christsein ist ein Marathon. Und was Jesus hier sagt ist, hey Leute, bis zum Schluss bleibt wachsam. Lebt heilig. Lebe so, dass dein Glaube bis zum Ende nicht erlischt. Und wie schaffe ich das? Durch das Öl. Durch das Öl des Heiligen Geistes. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis in Matthäus 25, 1 bis 13. Wir werden uns den Text nicht anschauen, aber ich erzähle diese Geschichte mal nach, weil viele, vielleicht kennst du diese Geschichte. Es gab 10 Jungfrauen, die warteten auf ihren Bräutigam. Und diese 10 Brautjungfern auch, und die Bibel sagt, sie hatten alle Lampen, also die waren alle schön gekleidet. Vielleicht kennst du Tüll und Tränen, ja, die hatten alle ihre Hochzeitskleider an. Und tolle Gewänder. Und alle 10, die hatten so ihre Lampen. Die Lampen, die sahen auch noch aus, sind alle gleich aus. War alles schön gekleidet, alle 10 hatten eine Lampe. Und alle 10 waren bereit. Das Problem ist nur, 5 von ihnen hatten Öl dabei. Ja, die hatten Öl am Start, und als der Bräutigam um Mitternacht kommt, dann gingen die törichten Jungfrauen los und merkten, hey, bis Mitternacht, meine Lampe reicht nicht aus bis Mitternacht. Das Feuer meiner Lampe ist das Feuer schon erloschen. Und wir versuchen erst irgendwie bei den anderen, hey, gebt uns was ab. Und sie haben gesagt, nein, wir können euch nichts abgeben. Wir brauchen selber das Feuer. Bis zum Schluss. Wir brauchen es selber. Und dann sind die losgegangen und Öl kaufen. Und, Und während sie Öl kaufen waren, kam der Bräutigam zurück und er nahm die anderen 5, die klugen Brautjungfern, und hat gesagt, hey, kommt hinein zum Bräutigam. Und dann hat der Bräutigam hinter sich die Tür zugemacht. Und dann kamen die anderen wieder mit Öl, was sie sich gekauft haben. Und sie wollten noch hinein ins Hochzeitsfest. Und dann lesen wir Matthäus 25, Vers 12. Sie sagten, hey, mach uns auf, Bräutigam. Und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Und ich fand es so krass, weil dieses Gleichnis, ich habe das schon so oft gelesen, es ist auch ein super ernstes Gleichnis, das handelt von der Wiederkunft Jesu, aber weil Jesus sagt, es gibt Menschen, die sehen äußerlich gläubig aus, die sehen aus wie jeder andere, aber innerlich brennt das Feuer nicht, innerlich brennt die Lampe nicht, sie sehen nach außen hin fromm aus, aber innerlich hat sich das Herz weit von Jesus entfernt. Sie tragen eine Lampe, aber ihnen fehlt das Öl. Und ich glaube, das Öl eben, das steht für diese innere Wirklichkeit des Glaubens. Sie steht für eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, für ein tägliches Ausgerichtetsein auf Jesus. Und es sind Menschen, die leben wirklich in einer lebendigen Verbindung und Beziehung mit Jesus Christus als ihren Herrn. Aber eine Lampe ohne Öl brennt nun mal nicht. Und ein christliches Bekenntnis ohne christlichen Gehorsam brennt auch nicht. Und mich persönlich erschüttert dieses Gleichnis, diese Geschichte immer wieder, aufgrund der Zahl der Unerretteten. Und ich weiß nicht, ob man das 1:1 übertragen darf, aber ich finde es bezeichnend, 50% wurden nicht hineingelassen zur Hochzeit. Und ich sage dir, Jesus, kann es sein, dass in unseren Kirchen in Deutschland, in unseren Gemeinden in Deutschland, egal was, evangelisch, katholisch, überall, wo Menschen zusammenkommen, kann es sein, dass es so viele gibt, die nach außen hin Christen sind, aber innerlich nicht brennen, innerlich weit weg sind, die sich mit Sünden abfinden, die nach außen hin irgendwie vielleicht in den Gottesdienst kommen, aber Sünde in ihrem Leben tolerieren? Gibt es Dinge in deinem Bereich, wo die Bibel eigentlich sagt, hey, du hast Frieden geschlossen mit Sachen, gegen die du eigentlich kämpfen solltest? Und das ist deswegen ein Weckruf auch, Leute, weil wir uns immer wieder fragen müssen, hey, brennt das Feuer meines Glaubens? Jesus kommt bald. Ja, er kann heute kommen. Er kann morgen kommen. Brennt mein Herz für Jesus? Ist mein Haus aufgeräumt? Lebe ich in Reinheit? Lebe ich in Heiligkeit? Wobei findet dich Jesus, wenn er wiederkommt? Und Leute, das, ehrlich gesagt, es soll uns keine Angst machen, aber es soll uns aufwecken und sagen, boah, Jesus, ich möchte, wenn du wiederkommst, Jesus, ich möchte nur eins, Jesus, da soll eine freudige Erwartung sein und ich will mich nicht schämen. Schaut mal, 1. Johannes 3, Vers 24. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Woran erkenne ich einen Christen? Er tut das, was Gott sagt und er lebt in Gemeinschaft mit Gott. 1. Johannes 2, Vers 28. Und nun, geliebte Kinder, bleibt mit Christus verbunden, damit ihr voller Zuversicht seid, wenn er wiederkommt und euch nicht vor ihm schämen müsst. Offenbarung 16, Vers 15. Der Herr spricht, siehe, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Glücklich ist der, der wachsam auf mich wartet und seine Kleider anbehält, damit er nicht nackt gehen und sich schämen muss. Hey Leute, lassen wir die Kleider an. Die Kleider der Gerechtigkeit. Hey, lassen wir sie an. Und gehen wir jeden Tag hinein mit einer Readiness. Wo wir sagen, Jesus, ey, und das, Leute, und das gibt mir einen unglaublichen Fokus. Wenn ich mit der Naherwartung lebe, lebe ich heilig. Warum? Weil ich weiß, Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und ich bin einfach, oh, ich sage, Jesus, schenke uns einfach diesen Fokus, Jesus, auf dich. Schenk uns diese Ausgerichtetheit des Herzens auf dich, Jesus. Dass wir sagen, Jesus, als Church, wir lieben dich, Jesus. Wir erwarten dich zurück, Jesus. Diese Welt hat uns nichts und kann uns nichts geben, Jesus. Wir freuen uns auf dich, Jesus. Und dass dein Herz, lass es neu anzünden, wirklich mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Sag, Vater, bitte gieß dein Öl neu aus über mein Leben. Du, Jesus, du bist der Täufer im Heiligen Geist, Jesus. Fülle mich neu. Hey, Church, stell dich auf Gottes Wort. Hey, alles wird vergehen, alles wird kaputt gehen. Diese Welt, all diese Dinge, es wird alles vergehen. Aber wer auf dem Wort Gottes steht, vergeht niemals. So stellen wir uns auf Gottes Wort und so füllen wir uns mit seinem Geist und leben ausgerichtet auf ihn. Boah, was für ein starkes Wort. Oder Jesus ist der Wiederkommende. Er kommt wirklich. Und wir wollen uns ausrichten auf ihn und sagen, danke, Jesus. Du bist der Wiederkommende. Hey, komm, in Erlangen, in Ansbach, in Nürnberg, komm, wir schließen kurz die Augen. Lass uns gemeinsam einfach, ich möchte erstmal echt beten für uns, all die Menschen, die Jesus schon kennen und ihm nachfolgen. Und dann möchte ich nochmal zu denen sprechen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen und in unseren Gottesdiensten sind. Hey, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist der Wiederkommende König, Jesus. Und Herr, ich möchte mein eigenes Herz überprüfen und mich selber immer wieder fragen, Jesus, brennt meine Lampe noch? Herr, und ich möchte dich bitten, Jesus, bewahre mich davor, Herr, die Dinge dieser Welt zu lieben. Und Jesus, dieses Gewand auch, Jesus, das ist wirklich, wasch es rein durch dein Blut, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, komm mit deiner Kraft und tu du ein tiefes Werk in uns. Ganz neu, Jesus, wir liefern uns dir aus und wir sagen, Jesus, wir freuen uns auf dich und wir erwarten dich und wir lieben dich, Jesus. Oh Herr, lege deine Freude in unser Herz. Danke, Jesus. Hey, und wenn du in unserem Gottesdienst bist, ich möchte dir eine Frage stellen. Bist du bereit, vor Jesus zu stehen? Bist du bereit? Wir haben über die Wiederkunft Jesu gesprochen und die Bibel sagt klar, Jesus kommt wieder. Und die Bibel sagt, für einige Leute wird es eine unbeschreibliche Freude sein, aber für andere wird es ein Tag des Schreckens sein. Ein Tag des Schreckens. Warum? Sie sind nicht vorbereitet. Und meine Frage ist, bist du vorbereitet? Bist du bereit, vor deinem Schöpfer zu stehen? Du weißt nie, wann es passiert. Wir alle, jeder von uns, wir könnten alle heute sterben. Bist du bereit, vor Gott zu stehen? Ist Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser? Das Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Jeder andere Weg führt in die Hölle. Es gibt nur einen Weg in die Herrlichkeit Gottes und das ist durch Jesus Christus. Und meine Frage ist, ist er dein Herr? Lebst du mit Jesus? Oder gehst du noch deine eigenen Wege? Lebst du in Sünde und vertraust deinen eigenen Werken? Komm heute zu Jesus. Er liebt dich. Er nimmt dich an. Du brauchst nicht länger alleine unterwegs sein. Du brauchst nicht länger dein eigener Herr sein. Sünde hat noch nie funktioniert. Komm zu Jesus, er liebt dich so sehr. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden und er will mit dir zusammen sein. Die Bibel sagt, er ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Er ist gekommen, um dich zu erretten. Und deswegen komm zu Jesus, komm wie du bist. Komm mit deiner Schuld, komm mit deiner Sünde. Komm mit deinen Fragen, komm zu Jesus. Er kennt dich, er liebt dich, er sieht dich. Herr, du brauchst dafür nicht aufstehen und du brauchst auch nicht irgendwie hier nach vorne kommen, aber dort an deinem Platz, auch wenn du online zuschaust oder in Erlangen oder in Ansbach, dort an deinem Platz kannst du heute Jesus Christus annehmen durch ein Gebet. Ich möchte gern ein Gebet der Lebensübergabe mit dir sprechen. Und wenn du sagst, ja von Herzen möchte ich dieses Gebet nachbeten, hey, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Und wenn du sagst, ja das will ich will heute Ja sagen zu Jesus, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, oder du hast es mal vor einer langen Zeit getan und möchtest es heute wieder tun. Als ein Zeichen für Gott, aber damit ich auch weiß, mit wem ich bete, heb mal deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Jesus, Rette mich, Jesus. Rette mich, Jesus. Ich möchte ready sein, Jesus. Danke, so viele Hände. Danke, danke, Jesus. So viele Hände. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Komm, wir beten gemeinsam. Lass uns sagen, lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein durch dein Blut. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Ich glaube, dass du wiederkommst. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Von innen nach außen. Ich vertraue dir. Sei du mein Herr. Amen. Amen, Amen. Hey, können wir unserem herrlichen Herrn mal einmal meine, hey, komm mal, einen riesen Applaus geben. Danke, Jesus. All die Leute, die sich gemeldet haben. Halleluja.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.